Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin und Unternehmerin. Unser Ziel ist es, dir und Ihnen die Welt der Finanzen und alles, was damit zu tun hat, näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und Eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Heute geht es um Finanzen im weiteren Sinne, wichtig für die Absicherung.
Herzlich willkommen ein weiteres Mal, Annika Krawczyk, die heute da ist, um ein noch ganz anderes Thema hier mit uns aufzugreifen, auch super spannend, und zwar das Thema Erbschaft oder vielleicht auch Schenkung. Denn gerade wenn ich Vermögen verschenke oder hinterlasse, egal ob das jetzt eine Immobilie, ein Depot oder sonstige Wertgegenstände sind, ist steuerlich doch eine ganze Menge zu beachten. Und insofern freue ich mich ganz besonders, dass wir heute wieder die Steuerexpertin hier mit am Mikrofon haben.
Hallo, freue mich auch wieder sehr dabei zu sein und schauen wir mal, dass wir das Thema ein bisschen näher bringen können und ein paar Fragen vielleicht schon klären können oder ein bisschen zum Nachdenken anregen.
Genau, denn wir bieten Orientierung. Es ist keine steuerliche Beratung, das ist ja bekannt, wie immer. Im Weiteren individuell muss man dann halt auf eine steuerliche Expertise zurückgreifen. Aber wir steigen jetzt gleich mal ins Thema ein.
Genau.
Wenn jemand verstirbt, wenn ich versterbe, wer hat dann welchen Anspruch und wie sind auch die steuerlichen Freibeträge?
Genau, also die Erbschaft und Schenkungssteuer unterteilt immer in den Verwandtschaftsgrad. Da wird dann geguckt, welchen Verwandtschaftsgrad habe ich zu dem, der geschenkt hat oder der verstorben ist. Und das wird aufgeteilt in verschiedene Steuerklassen, Steuerklasse 1, 2 und 3. Die Ehegatten, Kinder, Enkelkinder sind Steuerklasse 1, also die direkte Linie. Steuerklasse 2 werden die Geschwister, Neffen, Nichten, Stiefeltern, Schwiegerkinder. Und Steuerklasse 3 sind sonstige, die gar nicht miteinander verwandt sind. Also zum Beispiel mein Partner, mit dem ich nicht verheiratet bin. Mit dem bin ich nicht verwandt, der ist Steuerklasse 3. Genau. Und dann gibt es in den Steuerklassen verschiedene Freibeträge. Bei Ehegatten sind es zum Beispiel 500.000 Euro, bei Kindern 400.000 Euro, Enkelkinder 200.000 Euro. Und da sieht man halt den Unterschied, wenn ich verheiratet bin, habe ich einen Freibetrag von 500.000 Euro untereinander. Wenn ich nicht verheiratet bin, habe ich einen Freibetrag von 20.000 Euro.
Wow, das ist so ein riesiger Unterschied. Und wie
genau
ist die Erbschaftssteuer?
Also genau, der Steuersatz der verändert sich anhand der Höhe des Vermögens, was übertragen wird. Der geht in der Steuerklasse 1 von 7% bis 30%, also bei Ehegatten von 7% bis 30%. Und bei den sonstigen fängt er bei 30% an und hört bei 50% auf.
Oh wow, das heißt also, wenn ich nicht verheiratet wäre und 500.000 Euro vererben wollen würde oder müsste oder sagen wir, das passiert, dann wäre ja der Freibetrag nur 20.000, das heißt 480.000
sind steuerpflichtig. Und dann wird das eingestuft in den Steuersatz, der dann halt mit Höhe des Einkommens steigt bis zu 50%.
Wow.
Das tut dann schon weh.
Ja, im Zweifel.
Genau. Und in der Steuerklasse 2 sind es auch nur 20.000 Euro Freibetrag, also bei den Geschwistern, Neffen, Nichten, Schwiegerkindern sind es auch nur 20.000 Euro. Und Steuersatz fängt bei 15% an und hört bei 43% auf. Also auch nicht so attraktiv.
Nee, das stimmt.
Deswegen finden die meisten Schenkungen unter Ehegatten, Kindern, Enkelkindern statt. Weil sich das meisten lohnt, weil man da auch am meisten gestalten kann. Ne? Wie übertrage ich mein Vermögen? Viele kommen dann ja zu uns und sagen, ich habe folgendes Vermögen und jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir das irgendwie so strukturieren, dass ich es möglichst ohne oder mit wenig Erbschaftsschenkungssteuer an meine Nachkommen übertragen kann. Gibt auch die, die sagen, mir egal, sollen sich doch meine Erben damit beschäftigen und die Steuern zahlen. Aber es gibt auch die, die sagen, wie können wir es jetzt vielleicht schon so strukturieren, dass möglichst wenig Erbschaft und Schenkungssteuer anfällt. Würde ich auch immer zu raten, weil wer will schon Steuern zahlen, wenn man es vielleicht verhindern kann.
Und wie oft kann ich denn was verschenken? Also jetzt
alle 10 Jahre greifen diese Freibeträge. Also okay. Ich kann meinem Ehegatten alle 10 Jahre 500.000 Euro schenken.
Und wie mache ich das? Also das schreibe ich dann auf oder ich hebe die
Also bei ab einer bestimmten Summe würde man immer eine Erbschaft oder Schenkungssteuererklärung abgeben.
Was ist denn eine bestimmte Summe?
Also steuerbefreit ist so ein üblicher Wert, dass man sagt, was schenke ich so?
Also Beispiel, Betrag. Jetzt, Großeltern schenken dem Enkelkind 20.000 Euro. Mhm. Gibt man da eine Erklärung ab?
Da gibt man eher keine ab. Es kommt sehr darauf an. Also bei uns rufen dann immer welche an und sagen, ich habe jetzt irgendwie was geschenkt bekommen. Müssen wir jetzt eine Erklärung abgeben oder nicht? So. Im Zweifel gibt man lieber eine ab, weil das alles ja in diese 10-Jahresfrist fällt. Mhm. Und ich bin grundsätzlich verpflichtet, wenn ich eine Schenkung bekomme, die unüblich ist, unübliche Höhe. Ich bekomme sonst von meinen Großeltern 5 Euro Taschengeld. Und jetzt sagen sie 20.000 Euro. Dann ist das eigentlich schon unüblich. Mhm. So, also grundsätzlich bin ich dann verpflichtet, eine abzugeben.
Und wenn die mir regelmäßig 10.000 Euro im Jahr schenken, dann
genau,
ist das nicht
dann wäre es eher üblich. Mhm. Aber da muss man wirklich genau gucken, wie sind die Verwandtschaftsverhältnisse, wie häufig mache ich das. Und innerhalb der 10 Jahre darf ich halt den Freibetrag nur einmal ausschöpfen.
Verstehe.
Und das will das Finanzamt natürlich dann wissen. Mhm. Ne? Um das dann selber zu kontrollieren. Wenn ich jetzt jedes Jahr eine Erklärung mit 30.000 Euro abgebe, bin ich halt an mein Enkelkind, bin ich bei 10 Jahren ja schon über den 200.000 Euro.
Klar.
Und das unterliegt dann der Steuerpflicht, sodass ich verpflichtet bin, dann auch eine Erklärung entsprechend abzugeben.
Mhm, verstehe. Und wie ist es eigentlich mit Stiefkindern? Also wenn ich jetzt geheiratet habe und der Partner hat Kinder mitgebracht, in welche Steuerklasse fallen die sozusagen erbschaftssteuerlich?
Kommt ein bisschen drauf an, ob ich die, also ich müsste sie adoptieren. Mhm. Dann wären es ja meine Kinder, dann fallen die unter die 400.000 Euro. Ansonsten unter die Steuerklasse 2 20.000 Euro. Also müsste ich dann auch gucken, dass ich die entsprechend adoptiere, um entsprechend höhere Freibeträge auszuschöpfen.
Da ist vielleicht juristisch noch ganz wichtig zu ergänzen, dass bei Erwachsenen es die Möglichkeit gibt einer juristischen Adoption, wo die normale also quasi Elternschaft nicht aufgehoben wird, nach meinem Kenntnisstand. Also insofern passiert das in sehr seltenen Fällen, aber das kann passieren. Weil das hat ja auch emotionale bzw. menschliche Aspekte, wenn da ein leiblicher Elternteil weiterhin da ist.
Genau.
Ja, also wir hatten ja schon in einer Folge von der Rechtsanwältin gehört zum Thema Gütertrennung bzw. Ehevertrag, dass das Sinn machen würde, da so Diverses zu regeln. Und da ist eben auch das Stichwort Gütertrennung aufgekommen. Deswegen heute einfach mal die Frage, was bedeutet das denn steuerlich und ist da irgendwas zu beachten?
Genau, in der Einkommensteuer ist dafür nichts zu beachten. Bin ich verheiratet, kann ich zusammen veranlagt werden? Bin ich nicht verheiratet, werde ich auch nicht zusammen veranlagt. Da ist es unerheblich, in welchem Güterstand ich mich befinde, ob in der Gütertrennung oder in der Zugewinngemeinschaft. Das ist dafür unerheblich. Das ist eigentlich nur für die Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer relevant, das Thema, in welchem Güterstand ich mich befinde. Genau, also vielleicht einmal dazu zu sagen, in der Erbschaftssteuer, dass es da eine Steuerbefreiung gibt, wenn ich mich in der Zugewinngemeinschaft befinde, weil der überlebende Ehegatte dann ja einen Ausgleichsanspruch hätte, weil jedem 50-50 des Zugewinns zustehen und dieser Anteil ist steuerbefreit.
Mhm. Du hattest ja vorhin auch praktisch die modifizierte Zugewinngemeinschaft im Dialog mal so in den Raum gestellt. Mhm. Davon hatten wir in der Vergangenheit noch nie gesprochen, aber steuerlich gesehen wäre das ja ein Aspekt, der auch interessant wäre zu regeln in so einem Ehevertrag, also jetzt aus steuerlicher Sicht, aber was natürlich rechtlich in so einen Ehevertrag gegebenenfalls reingehören würde. Was würde das denn steuerlich bedeuten? Also was wäre der Vorteil von einer modifizierten Zugewinngemeinschaft steuerlich gesehen?
Genau, also üblich ist halt, dass die Eheleute in Zugewinngemeinschaft leben, weil es halt auch in der Erbschaftssteuer diese bestimmte Steuerbefreiung gibt. In der modifizierten Zugewinngemeinschaft ist es so, dass ich ganz bestimmte Dinge nur ausschließe gegenüber dem Ehepartner. Also ich lebe grundsätzlich in der Zugewinngemeinschaft. Alles, was wir gemeinsam erwirtschaften, gehört uns beiden. Und ich nehme aber ganz bestimmte Dinge raus, die mein Ehegatte nicht bekommt. Zum Beispiel Firmenanteile. In manchen Firmenverträgen ist das auch gefordert, dass man die ausschließt, dass der Ehegatte nichts davon abbekommt, um die Firma zu schützen, die Gesellschaft zu schützen, dass nicht im Falle der Scheidung die Ehefrau den Ehemann auszahlen muss für ihre Firmenanteile. Und das kann man ausschließen in einem bestimmten Vertrag, dass man sagt, man schließt nur ganz bestimmte Dinge aus, aber grundsätzlich lebt man in einer Zugewinngemeinschaft.
Ja, ja, das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt.
Genau, ist dann auch eher so ein rechtliches Thema als dann erstmal ein steuerliches Thema. Aber genau, Gütertrennung hat halt nur den Nachteil in der Steuer, in der Erbschaftssteuer, dass es diese Steuerbefreiung nicht gibt. Mhm. Genau. Aber es kommt halt immer sehr darauf an, wie sind die Vermögensverhältnisse vorher gewesen, wie entwickelt sich das? Das ist sehr individuell, ob man sich entscheidet, Gütertrennung zu vereinbaren oder zu Gewinngemeinschaft.
Ja, und auch wie sind die Familienverhältnisse insgesamt, würde ich sagen. Also es kommt auch so ein bisschen darauf an, also speziell heutzutage, wo man ja auch die Konstellation hat, dass in diesen Patchfamilien, also praktisch schon Kinder aus erster Ehe vielleicht vorhanden sind und ja, eigene Kinder, Stiefkinder und so weiter, dann halt zu klären ist, wie soll das denn geregelt werden? Wobei das ja noch eine schwierige Frage ist. Das
genau, manche haben auch schlechte Erfahrungen gemacht vielleicht nehmen dann lieber die Gütertrennung und sagen, bevor ich das nochmal mache und irgendwen ausbezahlen muss, vereinbaren wir lieber Gütertrennung. So gibt es auch. Kommt halt wirklich auf die Situation drauf an. Was habe ich für Vermögen? Wie sind die Verhältnisse? Genau.
Genau, du sagtest auf jeden Fall, dass es für den Zugewinnausgleich bei der modifizierten Zugewinngemeinschaft dann eben die Steuerbefreiung halt für den Teil gibt, der halt nicht rausgenommen wurde.
Genau, weil ich ja den Zugewinnanspruch dann an den anderen hätte und die Hälfte davon wird dann halt im Falle der Erbschaft zum Beispiel an den steuerbefreit.
Ja.
Genau. Das kommt dann auch immer auf die Vermögensverhältnisse an. Das muss man sich dann wirklich im Einzelnen angucken. In der Erbschaftssteuererklärung, wie sind die Verhältnisse, wie ist wirklich der Zugewinn, wie ist dann die Hälfte. Wenn ich jetzt meine Ehegatte bekommt, was geschenkt von seinen Eltern oder was geerbt, dann zählt das nicht mit rein in den Zugewinn. Also muss man dann wirklich im einzelnen Detail gucken, wie sind die Vermögensverhältnisse, wo kommt das Geld her, was der Zugewinn ist und wie wird es dann aufgeteilt. Und dann ist halt nur der Vorteil, dass die Hälfte, die dann dem anderen zusteht, der Steuerbefreiung unterliegt, was bei der Gütertrennung nicht so wäre. Da bekommt dann der Überlebende das, was dem anderen halt gehört. So. Nicht irgendwie hälftig aufgeteilt. Aber auch da ist halt auch immer die Frage, was will ich denn? Will ich, dass das meins bleibt? Oder will ich, dass die Hälfte meinem Ehegatten gehört? Also das sind ja nicht immer nur die steuerlichen Themen, sondern auch dann die persönlichen, Themen, die man da auch nicht in den Hintergrund stellen muss und das Steuerliche in den Vordergrund. Also,
Ja, große Themen, wo man sich selbst erstmal im Klaren werden muss. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Und wenn das dann soweit ist, sich dann individuelle Beratung halt auch suchen. Ja. Das ist ja immer auch das Thema. Aber wir wollen ja ein Stück weit sensibilisieren, beziehungsweise sagen, welche Themen kann man da überhaupt bewegen? Worauf kann man achten? Wo kann man überhaupt Fragen stellen? Die Fragen zu haben, ist ja oft schon der Anfang von der Klärung. Oft ist es ja erstmal ein langer Weg, bis man eine Frage findet, finde ich jetzt so. Und wenn man die Frage gefunden hat, ist man ja schon mal auf einem ganz guten Weg. Ist auf jeden Fall auch wieder ein relativ komplexes Thema. Es geht ja heute einfach darum, dass wir das so ein bisschen anreißen, vertiefen, Aspekte aufzeigen. Meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass das Rechtliche der eine Aspekt ist, das Teure ist meistens das Steuerliche, erfahrungsgemäß. Also sprich, es wird dann teuer, wenn man halt keine Informationen hatte und es nicht richtig macht, in Anführungsstrichen. Und es lohnt sich halt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da kompetente Beratung wie hier von Annika Kraftschick und den steuerberatenden Berufen eben einfach zu suchen, um
Vor
auf
allen
die
Dingen dann,
richtige Spur zu kommen.
wenn ich entsprechendes Vermögen habe, was vielleicht diese Freibeträge übersteigt. Genau, Immobilien übersteigen ja häufig relativ schnell diesen Rahmen, dass ich das vorher einmal strukturiere und so vernünftig aufarbeite, dass das für die Zukunft gut aufgestellt ist, ohne dass ich jedes Mal Steuern darauf bezahle. Vielleicht ist dazu noch zu sagen, wenn ich als Ehegatten das Berliner Testament wähle, dass ich sozusagen meinem Ehegatten einmal alles vererbe, dass ich dann, ja, wenn ich versterbe, mein Ehegatte erbt einmal alles, dann verstirbt mein Ehegatte und der vererbt dem Kind einmal alles. Dann habe ich die Freibeträge nicht gut genutzt, weil ja mein Ehegatte einmal alles bekommt und dann mein Kind nochmal alles. Dann habe ich sozusagen zweimal Steuern darauf bezahlt, als wenn ich es vorher so geregelt habe, dass ein Teil vielleicht schon an mein Kind geht, schon vorab. Und dass nicht alles einmal durchgereicht wird, weil dann wird einmal alles versteuert und dann wird nochmal alles versteuert. So, deswegen sollte man sich schon vorher darüber Gedanken machen, wie geht das Vermögen später über? Was übertrage ich vielleicht schon mal auf meine Kinder, um die Freibeträge schon mal auszunutzen?
Das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Aspekt, weil das Berliner Testament in Deutschland ja historisch äußerst beliebt ist und war und den wenigsten bekannt ist, dass das steuerlich gesehen gar nicht so die optimale Lösung ist. Also vor allen Dingen, wenn halt Vermögen da ist, was über dem Freibetrag, den wir ja gehört haben, was war das, 500.000 Euro, glaube ich, war. Was Ehegatten jetzt betrifft, dann macht es eben so gar keinen Sinn, das so zu behalten, sondern eben mit den Kindern, wenn denn welche da sind, das ist natürlich auch nochmal, gut, aber dann gibt es natürlich ein Testament. Genau, das da einfach so mal zu prüfen.
Genau, dass man einen Teil an die Kinder überträgt und nicht alles auf den Ehegatten und alles doppelt versteuert wird.
Ja, häufig wird es ja gemacht, um den Ehegatten zu schützen, damit halt dann Haus und so weiter zur Verfügung steht. Aber da wären dann vielleicht solche Themen wie Nießbrauch und Co. mit zu berücksichtigen, die da eben mit hineingestaltet werden könnten.
Genau, da muss man dann wirklich im Einzelnen gucken, was liegt für Vermögen vor. Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zur Gründung einer Gesellschaft, wo ich das Vermögen einbringe und meine Kinder zum Teil schon ein bisschen dran beteilige, aber den Eltern die Führung der Gesellschaft obliegt. Das kann ich entsprechend in Gesellschaftsverträgen einschränken, dass nur die Eltern entsprechend die Geschäftsführung, sage ich jetzt mal, übernehmen und darüber bestimmen können. Und die Kinder nur einen Anteil an dieser Gesellschaft halten, um schon mal die Freibeträge auszunutzen. Und dann kann ich halt so Anteile übertragen in der Höhe, wie die Freibeträge vorhanden sind. Und nach 10 Jahren mache ich das nochmal. Und dann gehören dem Kind nach und nach immer mehr Anteile an dieser Gesellschaft, die ich als Elternteil aber führe und bestimme und leite.
Das ist nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Da haben wir auch gesagt, da gibt es noch eine eigene Folge zu, auf die wir jetzt hier an der Stelle verweisen, dass wir da an der Stelle nochmal ein bisschen tiefer einsteigen wollen und das Thema Gesellschaft bewegen miteinander.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de. Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr findet ihr auch auf unserem Blog auf wertundwohlsein.de. Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.